Phil 1909. Nein, machen wir 1909, okay? Phil 1909. Rosen sind rot, der FAC ist blau. Die Tribüne geht ab wie eine tobende Sau. Egal welches Team, welche Farben man trägt, die Magie des Spiels uns alle bewegt. Mit jedem Pass, jedem Tor, jedem Jubel verschmelzen wir zu einer großen Traube im Trubel.
Phil, dieses Trikot gehört dir und wir starten rein in die Zwarer-Konferenz Episode 72.
So ist es.
Jetzt? So fast?
Jetzt hast du lest das vor und ich sag noch.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2.
Bei Laura 1. Ja, mein Gott.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Einmal Hölle und zurück, Zwarer-Konferenz, Episode 72. Das Wetter ist heiß, aber Harald, Liga 2 ist zu hot to handle und scheinbar ist uns die Hitze auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Denn ganz ehrlich, wie schlecht sind eigentlich in dieser Saison unsere Predictions?
Ziemlich schlecht. Ich meine, erstens einmal, du machst das zumindest optisch wett. Ja, sehr schöne Frisur heute.
Ja, danke, also extra zum Friseur gegangen.
Hot to handle.
Ja.
Aber sonst... Kein Ruhmesblatt.
Gehen wir es kurz durch. Also so vier Takes, die wir in dieser Saison schon abgeliefert haben. Wir haben Kapfenberg gefühlt, glaube ich, schon 7-mal abgeschrieben. Boom, Platz 2 der Jahrestabelle. Ich habe, also da warst du im Endeffekt nicht inkludiert, habe Rapid vor 3 Monaten schon zum Klassenerhalt gratuliert. Dann habe ich im Herbst nach den ersten Runden die Admira auch zum Titelkandidat gemacht. Aber du hast in der letzten Episode den GRK im Grunde schon... rausgeschrieben aus dem Titelrennen.
Ja, einerseits ja, wir suchen neue Hosts für die Zwarer-Konferenz, also irgendwen, der sich mit Fußball auskennt.
Der Patrick wird es nicht, denn der hat uns gerade 17 Minuten unseres Lebens gekostet, weil er meine Tonspur nicht aufgenommen hat.
Andererseits muss man sagen, 3/4 davon können noch eintreten.
Ja, eh, aber mit dieser
also
Sicherheit zu aller...
Admira wird kein Titelkandidat mehr, das wird nicht schwer, mehr, aber der Rest kann noch eintreten.
Ja, aber im Grunde haben wir davon eher schon so gesprochen, ja, Rapid, es braucht sich keine Sorgen machen, das geht sich schon easy aus und Kapfenberg haben wir ja de facto einfach auch zu Saisonbeginn schon abgeschrieben gehabt. Nach den ersten 11 Runden hat es ja auch danach ausgesehen, ja, 2 Punkte, aber dann ist alles anders gekommen. Aber alles anders gekommen ist es auch für Blau-Weiß Linz an diesem Wochenende. Wir werfen einen Blick auf die Szene der Woche. Dieser Elfmeter in der 94. Minute, Michi Brandner gegen Niklas Linke. Da werden sich viele fragen, wer ist zum Teufel Niklas Linke?
Deutschfinne aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, der zuletzt bei Homberg war und im Sommer gekommen ist. Hat er gut gemacht. Noch besser als der parierte Elfer hat mir gefallen seine Parade gegen diesen Kopfball von Fally Majulu davor. Und auch bei der Ausführung des Elfmeters von Michi Brandner. Ich glaube, wenn der Druck nicht so groß ist, nimmt er nicht die Sicherheitsvariante und schießt ihn ein bisschen riskanter in ein Eck.
Weißt du, was mich das ein bisschen erinnert hat an die Saison 2019-2020, Austria Klagenfurt zu Gast beim SKU Ertelgas am Stetten. Okan Aydin mit der Möglichkeit zum 1:0. Klagenfurt damals auch auf Platz 1 und Aydin hat auch vernebelt. Ich glaube, diese Situation einfach zu wissen, das kann einfach ein titelentscheidender Moment sein, dass das einfach auch schwer hot to handle war im Grunde für Michi Brandner. Und es tut mir natürlich schon auch für den Kapitän für Blau-Weiß Linz leid, denn wenn du dir die ganze Partie angesehen hast, das hat so richtig Celtic gegen Barca-Vibes für mich transportiert. Für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, so in den 10er Jahren gab es so eine Champions-League-Gruppenphase-Partie zwischen Celtic Glasgow und Barca, wo die Katalanen 89% Ballbesitz hatten und es gab 23-5 Schüssen. Also da war im Grunde... das war eine Machtdemonstration und am Ende hat eben Celtic mit 2:1 gewonnen. Ich glaube, Rod Stewart hat sogar weinend auf der Tribüne diesen Sieg von Celtic bejubelt.
Rod Stewart macht mit zunehmendem Alter einige wunderliche Dinge.
Ja.
Aber ja, Also es ist schon ist witzig, weil nach diesem Sieg im Spitzenspiel gegen den SK in St. Pölten wäre mein Take eigentlich gewesen, dass nach Aus der Lustenau zum zweiten Mal sich im Titelrennen wohl die Mannschaft mit der besten Offensive durchsetzt, obwohl es eigentlich immer heißt, Offense wins Games, Defense wins Championships. Ja, jetzt machen die zum ersten Mal seit September kein Tor in einem Pflichtspiel, also. Und da, man kann natürlich sagen, ja, sie haben gut gespielt. Also es war wirklich eine gute Partie von Blau-Weiß, aber was jetzt zählt zu diesem Zeitpunkt der Saison, sind Ergebnisse und sonst gar nichts.
Ja, aber schau dir die anderen Partien an. SK gegen Kapfenberg 1-2 verloren. Sprechen wir später noch drüber, auch natürlich über die Partie des GRK, Sieg gegen Rapid 2. Unterm Strich hat für mich Blau-Weiß-Linz als einziges Team von diesen dreien eine wirklich Bundesliga-reife Performance abgeliefert am Wochenende. Das Ergebnis nicht, das ist eh klar, das war einfach unterm Strich dann ganz bitter. Also der Spielverlauf an sich war ja schon heftig. Also wenn du hast ja wirklich komplett die Partie dominiert, dann kassiert Goalie Hottop von Horn die rote Karte, sprich du bist numerisch, hast auch noch eine Überlegenheit, dann kommt es eben zu diesem Debüt von Niklas Linke, Ersatzgoalie, erstmals in Liga 2, liefert ab bis zum geht nicht mehr. Ronivaldo muss verletzt raus in der 57. Minute. Und dann kommt es auch noch zu einem Debüt von Haris Ismail Cebioglu. Und der hat dann eben den Linzern irgendwie so den Todesstoß verpasst.
Genau. Leihgabe vom Kremser SC, Haris Ismail Cebioglu. Ja, und der macht halt genau das, was man eigentlich von allen Blau-Weiß-Offensivkräften erwarten müsste zu diesem Zeitpunkt der Saison, nämlich die Chance, die sich bietet, verwerten.
Wie soll man jetzt diese Partie als Blau-Weiß-Linz-Fan aber dennoch analysieren?
Am besten gar nicht.
Ja, aber jetzt wirklich, du hast eine geile Partie abgeliefert. Also ich habe mir dann auch so ein bisschen die Foren durchgelesen, auch im ASB, und da war natürlich die Meinung schon auch geteilt. Die einen, die sagen, oh ja, das hat das deppert, jetzt haben wir gegen Horn im Grunde diese Titelchance verspielt, und die anderen, wow, geil, eines der besten Offensivspiele aller Zeiten oder seit längerer Zeit, und das war es ja auch. Das war ein Pressing-Monster par excellence, das der Gerald Scheiblener am vergangenen Freitag auf den Platz geschickt hat. Und ja, es tut mir einfach leid, dass man sich dann selbst nicht belohnt, denn ja, Fußballgott wollte es im Grunde am Freitag eben nicht, und so hat der SV Horn gewonnen, aber die Chance besteht ja nach wie vor.
Die Chance besteht nach wie vor, und ich, wie gesagt, ich war mir eigentlich nach diesem Sieg im Spitzenspiel gegen St. Pölten sicher, dass Blau-Weiß das jetzt durchzieht. Also sie haben in den Schlagerspielen sowohl beim 3-0 gegen den GRK als eben jetzt dann auch in St. Pölten Killerinstinkt bewiesen, was die Duelle mit den direkten Konkurrenten angeht. Aber sie beweisen halt derzeit alles andere als Killerinstinkt, wenn es um die Duelle gegen die vermeintlich kleineren Gegner geht. Also das ist jetzt nicht nur dieses Hornspiel, das war daheim gegen den FAC unentschieden. Du verlierst bei den Young Violets, spielst gegen Liefering nur unentschieden. Also es ist eigentlich von den Ergebnissen her ist es tatsächlich zu wenig im Frühjahr. Kann die Leistung noch so gut sein, meistens.
Also haben die Linzer im Grunde das heftigste Restprogramm mit auswärts Rapid 2 und dann zu Hause am 4. Juni Sturm 2.
Genau, eigentlich bräuchte Blau-Weiß noch einmal den GRK und St. Pölten.
Ja, dann würden sie, glaube ich, auch den Titel fixieren. Wir haben schon über Bundesliga-reife Performances gesprochen von Blau-Weiß-Linz. Das kann man vom SK in St. Pölten nicht behaupten, denn das war, finde ich, schon am Sonntag in jeglicher Hinsicht ein Totalausfall. Also wirklich über 90 Minuten hinweg hat man zwar viel Ballbesitz gehabt, aber keine Ideen und auch kein Aufbäumen, die Körpersprache. Da hat mir so viel gefällt beim SK.
Ja, also einerseits muss man sagen, es war Kapfenberg.
Ja.
Also es war jetzt nicht irgendein Gegner.
Ja,
also,
ja.
Gibt einfache Spiele als auswärts in Kapfenberg derzeit. Andererseits, ja, da irgendwie ist da jetzt gerade die Luft draußen in der heißen Phase. Und ich stelle mir die Frage, ob die Herangehensweise, die die Verantwortlichen in St. Pölten jetzt gewählt haben in den letzten Wochen und Monaten, tatsächlich die richtige war. Also es war die logische. Sie haben den Druck von der Mannschaft genommen. Es war das Credo immer, wir können aufsteigen, wir müssen aber nicht. Wir sind, wenn wir aufsteigen würden, eigentlich ein Jahr vor Plan. Andererseits habe ich jetzt dann auch nicht wirklich so die ganz große Enttäuschung und Niedergeschlagenheit gespürt nach dieser Niederlage gegen Blau-Weiß. Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, jetzt da in dem Finish nicht zu sagen, okay, wir haben die jüngste, unerfahrenste Mannschaft, was ja stimmt, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr Druck auf die Mannschaft zu legen und zu schauen, wie sie damit umgeht.
Ja, vielleicht haben sie das ja auch intern gemacht. Kann man nicht auch in die Kabine blicken vom SKN? Gab auch die Frage von unserem User Vincenzo, was ist mit dem SKN los? So eine starke Saison, so zu verspielen, will man nicht aufsteigen oder kann man nicht aufsteigen? Ist der Kader zu jung oder einfach zu unerfahren? Am Sonntag hat man ja extra sogar noch ein bisschen auf Erfahrung gesetzt. Man hat Daniel Schütz reingegeben, Christian Ramsebner, Thomas Salomon, da waren ja dann schon auch erfahrene Leute am Platz. Also auf der Gegenseite war eine unerfahrenere Truppe mit Kapfenberg. Also in der Partie kann man das jetzt ja nicht irgendwie auf die Unerfahrenheit oder die Jugend des SKN-Kaders schieben. Das war einfach spielerisch für mich zu schwach und auch rein von der Körpersprache. Ist mir da zu wenig Gegenwehr im Grunde auch auf den Platz gebracht worden. Auf der Gegenseite muss man aber auch sagen, wie geil ist Kapfenberg? Also selten eine so aufopfernde Defensive in einer Liga 2 Partie gesehen. Also die Vierer Abwehrkette mit Niklas Serencin, mit David Heindl, mit Pichoner, mit Lucho Vazquez, das will ich schon nochmal positiv hervorheben. Vor allem auch davor, Meletios Miskovic, der Gattuso Liga 2s. Also der hat ja alles weggesaugt. Mit jedem Körperteil hat er sich in die Zweikämpfe reingeworfen. Also Chapeau, war richtig fette Performance.
Ja, man muss den Hut ziehen vor dem, was in Kapfenberg in den letzten Monaten los ist und passiert ist, vor allem seit der Rückkehr von Abdullah Ibakovic. Ganz, ganz großer Sport. Die sind richtig in diesem Flow drinnen. Aber auch da muss man sagen, es ist noch nicht aller Tage Abend.
Ja, aber jetzt haben sie sich schon einen guten Polster auch erarbeitet. Also klar.
Ich würde mich da jetzt zu keiner Vorhersage mehr hinreißen lassen.
Doch, natürlich. Aber wenn wir jetzt sagen, Kapfenberg ist gerettet, dann steigt Kapfenberg ab. Also das ist, glaube ich, klar, oder? Ja. Also sagen wir mal besser nichts. Positiv hervorzuheben auch die 1100 Zuschauer im Stadion Kapfenberg. Also das ohne GRK-Beteiligung hat es, glaube ich, schon länger nicht mehr gegeben, dass man die Tausender geknackt hat. Also da ist auch auf den Rängen eine positive Entwicklung zu vernehmen.
Ist ja auch gut, wenn Geld reinkommt, weil ja. Ich weiß nicht, ob die so viel Punkteprämie für dieses Frühjahr budgetiert gehabt haben.
Platz 2 der Jahrestabelle. Ich will es nochmal hervorheben. Und wir haben zwar schon die Defensive gelobt, aber in der Offensive, da haben sie halt mittlerweile auch einen, der immer wieder knipst. Marc Grosse, das war wieder großes Kino. Beim 2:1 schön vollstreckt und da hören wir einfach mal rein, auch bei unserem Admiralliga 2 Fan-Kommentator. Erik Derk war nämlich zu Gast in der Kommentatorenbox und so haben wir dieses Tor erlebt. Wie sich das auf das Spiel der Kapfenberger auswirkt. Marc Grosse! 2:1!
Super Tor. Ramsebner lässt sich da für meinen Geschmack ein bisschen zu einfach vernaschen. Und Stolz kann dann gar nichts mehr machen. Aber natürlich super gemacht von Grosse.
Also so haben das Erik Derk und ich erlebt in der Kommentatorenbox. War eben auch ein geiles Tor von Marc Grosse.
Ja.
Und auch eine starke Performance von Erik Derk. Schöne Grüße noch nach Karlsdorf in die Steiermark, natürlich, wo er Kapitän unter Gernot Blasnecker ist. Der kämpft gegen den Abstieg momentan in der Regionalliga Mitte. Also eine heiße Phase auch in Fußball-Unterhaus Österreichs.
Heiße Phase im ganzen österreichischen Fußball, wenn es nicht gerade um die Meisterfrage in der Bundesliga geht.
Das ist ja nichts Neues. Kurz noch Restprogramm vom SKN. Am Freitag ist man auswärts beim FAC zu Gast und zum Abschluss dann wieder muss man zu Hause ran. Da spielt man nicht gerne. Man ist im Grunde in der Fremde, ist man besser unterwegs. Viel bessere Bilanz kann man vorweisen. Man ist nach wie vor das beste Team in der Fremde. Und das, obwohl man ja ein so schönes Stadion hat. Oder, Richie?
Servus zu einer neuen Ausgabe von Hintergittern, diese Woche beim SKN St. Pölten in der LV Arena. Der Ticketpreis für das Spiel gegen die blau-weißen Männer war 13 Euro. Das passt schon so, wie es ist. Sagen wir, das ist ein Zweier. Die Kulinarik. Sagen wir, wie es ist, ich konnte sie einfach nicht testen. Bei den Essensständen haben sich massive Schlangen gebildet, so massiv wie seit dem Spiel gegen die Wiener nicht für Blau-Weiß. Ob das jetzt die Schuld des Vereins oder des Caterers ist, da habe ich unterschiedliche Aussagen dazu gelesen. Das ist für den Besucher aber auch letztlich irrelevant. Die Versorgung war einfach zu wenig. Ich kann mir keine halbe Stunde während des Spiels nehmen, um mir etwas zu essen oder zu trinken zu holen. Denn hinzu kommt, dass die St. Pölten als einer der wenigen noch verbliebenen Vereine ein Arena-Kartensystem verwenden, also wo man auf eine proprietäre Karte, sprich die kann man nur dort verwenden, erst Geld aufladen muss, dann mit dieser Karte bezahlen beim Essens- oder Trinkenstand und für den Besucher im Idealfall vor Verlassen des Stadions sich dann auch wieder das Geld auszahlen lassen kann. Als Auswärtsfan ist das ein unfassbar ekelhaftes System, speziell wenn man da draußen eventuell einen Bus oder dergleichen auf einen wartet und man eventuell einfach nicht die Zeit hat, sich noch sein Restgeld auszuzahlen. Es gäbe einige Worte für dieses System, die moralisch passend, aber rechtlich verfänglich werden, deshalb hier jetzt keine weiteren Worte meinerseits dafür. Denn theoretisch gab es ja Kulinarik, ist das Bier 4,50 für Otterkringer, 4,70 für Paulaner Weißbier, jeweils die halbe, Sodawasser für 3 Euro auch die halbe, also Solowasser, wohlgemerkt, nicht ein Mineralwasser. Zu essen gibt es ein Leberkassemmel für 4,10 Euro, Schnitzelsemmel für 4,40 Euro, Käsesemmel, Speck, Stangerl, Chips, Popcorn und Nondescript Gebäck. Also ja, fassen wir zusammen. Die Kulinarik bei der NV Arena im Spiel gegen die blau-weißen Männer überlastet, ein beschissenes System und teuer. Mit Verlaub. Was anderes als eine 5 kann man hier gar nicht geben. So gut können Essen und Trinken gar nicht sein, dass hier was anderes herauskommen könnte. Puh. Gästesektor, im nordöstlichen Eck des Stadions gelegen, quasi Richtung Ratzersdorfer See, solide genug zum Erreichen, mit eigener Abfahrt etc. Keine reinen Stehplätze, sondern hochklappbare Sitzplätze. Das Stadion ist Bundesliga-tauglich, insofern gibt es aber auch Vorsängerpult. Ja, man kann sich schon halbwegs gut kompakt zusammenstellen. Das Fang jetzt vor dem Sektor ist jetzt auch keine massive Sehbehinderung. Passt schon. Wird keine Schönheitswettbewerbe gewinnen, aber solide genug. Das ist ein Zweier. Das Stadionerlebnis selbst, die Windy Fields of St. Pölten Ratzersdorf, sind legendär. Legendär kalt und windig. Sonst ist das Stadion sehr modern. Ist ja auch relativ jung noch. Eine schöne Dachkonstruktion für die Flutlichter, viel Holzverkleidung. Man kann moderne Stadien schon deutlich, deutlich uncharmanter bauen. Und wenn es so wie beim Spitzenspiel gegen Blau-Weiß gut gefüllt ist, dann macht das schon durchaus was her. Das ist halt leider in St. Pölten nicht der Normalzustand. Und bei etwas schlechter besuchten Spielen kommt, kombiniert mit dem Wind, eine gewisse Trostlosigkeit auf. Aber sei es wie sei, wenn die Kulinarik am Blau-Weiß-Spiel messen, dann müssen wir das auch beim Stadionlebens tun. Und da kann auf einer 2 sprechen. Die Wolf-Brigade ist natürlich leider nicht mehr so zahlreich stark vertreten wie noch zur Regionalliga oder Bundesliga-Zeiten, aber auch immer noch eine laute Fangruppierung. Das ergibt ein Durchschnittsergebnis von 2,75 für die NV Arena. Ich gebe zurück ins Studio.
Also, war nicht ganz zufrieden mit seinem Ausflug nach St. Pölten und ist auch verständlich.
Ja, ich finde dieses Kartensystem tatsächlich ein bisschen komisch. Ich habe mir ja als ich beim Spiel gegen Blau-Weiß war, eine NV-Arena-Card gekauft.
Um 500 Euro, oder?
Nein, beziehungsweise man kauft ja nicht mehr. Es gibt einen Einsatz von 2 Euro, den kriegt man zurück. Das Seltsame war, man konnte da nur Bargeld drauf buchen.
Was willst du denn drauf buchen?
Ne, ich will mit meiner Bankomatkarte hingehen und sagen, bitte 15 Euro.
Irgendwie Dienstleistung als Gegenleistung. Alles klar, ja.
Das habe ich ein bisschen komisch gefunden. Also, ja. Dass man, wenn man mit Bankomatkarte dorthin geht, hat man halt ein Pech. Dann gibt es halt nichts. Die Käsesemmel war okay. Ein Kollege hatte eine Käse-Leberkäse-Semmel. Hat sie als stabil beschrieben. Ja.
Dieser Jargon der Jugend heutzutage.
Was auch immer er damit sagen wollte.
Ja, also wie gesagt, ich war noch nie in der NV-Arena.
In einem Stadion?
Generell in einem Stadion, deswegen tue ich mir schwer, da immer etwas beizusteuern. Ich bin eher der optische Typ und da ist die NV-Arena ganz klar top und auch österreichweit meiner Meinung nach top. Aber also dieser Support von Blau-Weiß Linz, den würde ich auch gerne nochmal hervorheben. Also wie geil war denn diese Unterstützung, dieser Support gegen den SKN, also diese, das war Bundesliga-reif.
Ja, war großer Sport und auch ohne Probleme, wie es sie in Graz gegeben hat, also ausschließlich eigentlich positiver Support und Bundesliga-reif, was die Blau-Weiß-Fans da in den letzten Wochen und Monaten abziehen.
Und da würde ich sogar noch eins weitergehen, das ist nicht nur Bundesliga-reif, sondern das ist sogar Top 6 Bundesliga-reif. Also damit wäre man auch vom Away-Support meiner Meinung nach unter den Top 6 der österreichischen Bundesliga.
Sehr reisefreudig auf jeden Fall. Ja.
In Graz waren sie auch und das ist auch unser nächstes Thema. Der große GAK-Themenblock erfolgt nun und zunächst müssen wir mal über dieses 2:0 der Grazer gegen Rapid 2 sprechen. Sie haben sich dadurch am Samstag die Tabellenführung geholt und sie wurde ihnen auch am Sonntag nicht weggenommen.
Verrückt.
Der Franz Ferdinand hat auch gefragt, was sagt denn eigentlich der Harald jetzt? Nimmt er Wetten an, dass der GAK immer, dass er es noch immer nicht schafft?
Ich bin leider aufgrund der Compliance-Regelungen unseres Unternehmens nicht befugt, Wetten anzunehmen und darf auch selbst nicht wetten. Sonst sage ich, ja, schauen wir mal.
Eine Prediction, wir brauchen eine
Harald-Prediction. Das werden wir dann nachher noch, glaube ich, wir haben uns da was Wunderschönes überlegt.
Ja, das stimmt. Spielerisch war das wieder wenig, finde ich, beim GRK, aber die holen einfach jetzt das Sieg nach Sieg.
Die sind in dem Flow drinnen, den es derzeit braucht. Ja. Und ich habe es vorher schon gesagt, spielerisch ist jetzt wurscht.
Ja, nein, stimmt eh. Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Saison 2018, 2019, als die WSG Wattens, damals noch Wattens, gefühlt ähnlich gespielt hat. Also das war oftmals auch eher maue spielerische Performance, aber es hat eben immer diesen einen Standard gegeben oder einen Elfmeter irgendwie, dass man sich da in den Strafraum vorgedankt hat und dann eben auch auf Körperkontakt diesen eben gesucht hat und dann kann man mich noch erinnern, Sinan Kurt gegen die Young Wilders aus der Wien, das bislang letzte Profitor von Sinan Kurt und vielleicht generell das letzte Profitor von Sinan Kurt in seiner Karriere.
Unvergessen.
Ja.
Dieser Moment.
Ja, ich habe es kommentiert, das ist wirklich unvergessen für mich. Aber für dich vielleicht nicht. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Wattens. Aber im Gegensatz zu Wattens hat der GRK eben auch mächtig viel Support im Rücken. Also auch das trägt, glaube ich, die Grazer jetzt in dieser Schlussphase.
Ja, also da merkt man schon die rote Stadthälfte. Graz ist wirklich heiß drauf, das jetzt da über die Ziellinie zu bringen.
Gehen wir mal davon aus, sie schaffen es. User Prison Saint-Germain hat die Frage gestellt, wie glaubt ihr, muss der GRK seinen Kader verändern, wenn es dann wirklich in die Bundesliga gehen sollte? Also Michi Lindl beendet seine Karriere, Leihende von Vionik und Jastremski, Verträge von Marco Berchtold, Benny Rosenberger und Co. laufen auch aus.
Das Entscheidende wird sein, wie der GRK mit dem Abgang von Michi Lindl umgehen wird. Und Gernot Messner hat es ja eh schon mal angekündigt, Liga unabhängig, sie werden anders spielen, sie werden, man kann es moderner nennen, er hat es nicht so gesagt, aber ich sage es jetzt einfach, sie werden moderner spielen, sie werden natürlich mehr Dynamik im Mittelfeld haben, werden mehr und wahrscheinlich auch höher pressen können. Und das sind Spieler, die man in Österreich dank der Ausbildung der Lieferinger Akademie ja eh relativ leicht kriegt. Also sehr viele junge österreichische Fußballer können gut pressen. Deswegen bin ich sicher, dass der GRK da Lösungen findet. Aber Nona, sie werden natürlich schon einiges adaptieren müssen am Kader.
Ja, aber das heißt für mich auch, dass der GRK in der Form, so wie er jetzt besteht, rein von der spielerischen Identität so in der kommenden Saison nicht mehr vorhanden
sein. Davon gehe ich aus.
Weil Michi Lindl, seine Standards, seine Tore, die sind gefühlt für 70% aller Treffer des GRKs zuständig gewesen und die kommen dir abhanden. Also ich bin gespannt. Also
ja,
das
ist natürlich der zweite Punkt. Ja. Wie fängst du all diese Scorerpunkte, die Michi Lindl und nicht zuletzt durch die Standards geliefert hat, wie fängst du die ab? Und das, glaube ich, wird die größere Herausforderung fast werden, als dass die Adaption der Spielidee.
Also bin ich wirklich extrem gespannt. Ich glaube auch, dass es einen ziemlich großen Umbruch geben wird. Bleibt dabei. Wir haben auch im Vorgespräch darüber diskutiert. Meine Meinung ist, dass Blau-Weiß im Grunde von der Entwicklung der Spielidee und des Kaders mehr Potenzial in der Bundesliga hätte als der GRK, aber es ist eben eine Momentaufnahme und da wird die Elsneck im Fall der Fälle natürlich auch viel machen müssen im Sommer. Finde ich generell sehr schwer, wenn du eben so lange im Grunde auch erwarten musst, ob du jetzt aufsteigst oder nicht, dann wird das ein sehr, sehr intensiver Juni und auch Juli bzw. August für Sportdirektoren in Österreich.
Ja, definitiv. Ich gehe auch davon aus, dass man, ich meine, die Transferzeit läuft ja dann relativ lange, also dass man dann erst später vielleicht auch noch zuschlägt und der Kader steht halt dann in der Regel in Österreich immer erst Ende August und nicht mit Saisonbeginn. Aber was halt natürlich ein Vorteil ist, du kriegst halt leichter qualitativ hochwertigere Leihspieler, wenn du in der Bundesliga bist, eh klar.
Definitiv. Noch der Blick auf das Restprogramm des GRK am Freitag zu Hause gegen den SQ Ertelglas am Stetten. Das wird spannend und zum Abschluss dann möglicherweise die Tellerübergabe auf der Birkenwiese. Mhm. Also das hätte natürlich auch seinen ganz eigenen Charme.
Vielleicht ja auch schon die Tellerübergabe
vielleicht in Graz. Vielleicht schon am Freitag in Graz und da kommt es ja zu einem ganz besonderen Co-Kommentator, nämlich der Admiralliga 2 Fan-Kommentator 2023, Matthias Merat, wird mich nämlich verbal unterstützen in der Co-Kommentatoren-Kabine und das wird eben schon geil. Also der ist ja eingefleischter GRK-Fan, ich glaube, da kann man auf sehr viele emotionale Momente hoffen.
Der wird explodieren. Nicht hoffen.
Ich sag, der wird
musst explodieren. Du erwarten, ja.
Ja, nein, sicher. Also ich bereite mich auch schon vor, wenn, was alles passieren könnte, wenn der GRK das verspielt oder wie emotional es alles werden könnte.
Hast du eine kleine Schale, einen kleinen Meisterteller vielleicht parat, den du ihm dann symbolisch übergeben kannst im Fall der Fälle?
Nein, aber wir haben
eine rote Laterne.
Die könnte man... Okay, Amstetten nicht, aber wenn wir schon beim Thema sind, das Lola 1 Topspiel GRK gegen Amstetten, kurze Pause und dann machen wir weiter mit dem Quotenfokus.
Werbung.
Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowlines Topspiel der 29. Runde und das lautet GRK gegen SKU Ertelglas am Stetten. Die Quoten zu jener Partie: Sieg GRK 1,45, Remis 4,4, also 4,4 und Sieg SKU 5,4 und das, obwohl sich der GRK im Grunde ziemlich schwer tut gegen die Mostviertler.
Ja. Seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen gegen den SKU im Stetten. Das letzte Spiel war ein 2:2 im Mostviertel.
Und da hat am Stetten auch noch eine 2:0 Führung verspielt. Also im Grunde tun sich die Grazer schon sehr schwer. Auch das letzte Duell in der Steiermark endete mit einem 0:3 aus GRK-Sicht. Zweimal Stefan Feiertag und ein Eigentor ausgerechnet vom ehemaligen Sohn am Stettens, David Beham. Aber die Vorzeichen sind natürlich anders. GRK mit Euphorie als Rückenwind, aber der SKU im Grunde kann auch befreit aufspielen. Denen ist ja,
der SKU ist eine der ganz, 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 ganz wenigen Mannschaften in dieser Liga, für die es jetzt eigentlich um nichts mehr geht. Ja. Wobei defensiv haben sie sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert zuletzt. 8 Gegentore in den letzten 3 Spielen. Mhm. Schauen wir mal, wie sehr dem GRK vielleicht die Nerven flattern diesmal.
2020 war am Stetten schon ganz großer Party-Crasher. Ich habe es heute schon mal erwähnt bei diesem Elfmeter. Okan Aydin, Schlussphase der Saison. Austria Klagenfurt hat dann noch die Tabellenführung am 29. Spieltag damals eben aus der Hand gegeben. Wir haben uns gesagt, wir tippen jetzt ja nicht diese Partie, denn es ist meistens dann alles für ein Mistkübel. Deshalb haben wir uns eine andere Variante überlegt. Harald, versucht das mal kurz zu erklären.
Wir machen das, was ungefähr genauso wahrscheinlich ist, wie wenn wir die Ergebnisse tippen.
Ich halte es jetzt mal kurz so rein in die Kamera.
Wir würfeln sie. Wir haben da das Schneckenrennen um den Titelkampf. Also 3 Kandidaten, keiner kommt wirklich vom Fleck. Man nennt es auch SPÖ-Mitgliederbefragung.
Oh, ja.
Und wir würfeln jetzt die Ergebnisse. Es ist eh relativ leicht erklärt. Wir haben da, wer wo bei den Punkten steht. Also der GRK mit 56 Punkten, Blau-Weiß mit 55 und der SKN mit 53. Farblich natürlich alles wunderbar hier dargestellt. Pech für die Kollegen, die uns im Podcast hören.
Ja, aber zumindest die, also ich glaube, die Erklärung, die passt.
Ja. Und dann schauen wir, wie die Spiele laut Würfel ausgehen und wer letztendlich das Rennen macht. Übrigens, kleines Bonmot am Rande. Aha. Maximal 62 Punkte. Also wenn der GRK jetzt die letzten zwei Spiele gewinnt, hat er 62 Punkte. Und damit wärst du seit der Liga-Reform jedes Mal maximal Dritter geworden in der Admiral 2. Liga.
Ja, also, soll ich es halten?
Nein, ich halte es gerne. Du darfst würfeln.
Okay. Sehr gut. So, dann werde ich würfeln und werde dann auch die Schnecken so weiter bewegen. Wie gehen wir es denn an? Machen wir vielleicht GRK gegen Amstetten gleich als erstes, ja, dass Laura ein Stop spielt. Ja. Wo ist der Würfel? Zur Erklärung, die 6 ist eine 0. Jetzt sieht man natürlich nicht den Würfel, aber vielleicht kannst du da zumindest, dass man sieht, dass ich würfel, Patrick, hier die Kamera auch immer einblenden. Geht das? Bist du bereit, Patrick? Also, unser Regisseur Patrick Gstettner hat uns 17 Minuten des Lebens gekostet. So, weiter geht's. Also, jetzt GRK gegen Amstetten, also die Toranzahl des GRK. 1. Für alle, die es nicht gesehen haben. 1. Also, der GRK schießt ein Tor. Bin ich jetzt schon mal gespannt, wie viel Amstetten schießt. Amstetten macht nämlich auch 1, ein 1:1 zwischen GRK und Amstetten, sprich die Schnecke GRK wandert weiter auf 57 Punkte. Weiter geht's mit der Partie Rapid 2 gegen Blau-Weiß Linz. Wie viele Tore erzielt Rapid 2? 5, um Gottes Willen, was wird denn da jetzt passieren in der Allianz Arena? Allianz Stadion, Entschuldigung. Und wie viel macht Blau-Weiß Linz? Es geht eigentlich nur mehr ein Remis. 4! Also das wird ein Highscoring-Game der Extraklasse, aber die Schnecke von Blau-Weiß Linz, die blaue Schnecke, bleibt also auf 55 Punkten. Der GRK damit sogar hat sich noch den Polster etwas vergrößert. Und zum Abschluss, geht's bei dir eigentlich noch, ja, Harald? Ja, sehr gut. Ja. FAC empfängt zu Hause den SKN, also Toranzahl FAC. 4. Der FAC schießt 4 Tore gegen den SKN und der SKN hält dagegen mit 0. Also, das wird nichts. Hab gerade einen 6er gewürfelt, also auch der SKN bleibt bei 53 Punkten. Im Grunde damit der GRK in Runde 29 der große Gewinner mit einem Punktezugewinn von einem Zähler. Aber es kommt dadurch eben dennoch zum großen Showdown am letzten Spieltag. Der SKN ist schon draußen, die können nicht mehr aufsteigen. Aber Blau-Weiß könnte natürlich mit einem Sieg und einem zeitgleichen Punkteverlust des GRK noch den Titel fixieren. Wir machen weiter mit dem Duell. Sagen wir mal so, starten wir mit dem Herausforderer. Blau-Weiß empfängt in Runde 30 Sturm Graz 2. Wie viel Tore macht Blau-Weiß? Gemma Königsblau, 4 Tore. Schaut gut aus mit 3 Punkten für das Team von Gerald Scheib-Lehner. Und was macht Sturm Graz? 2. 4:2, sprich Blau-Weiß-Linz überholt am letzten Spieltag zumindest mal vorerst den GRK und hat 58 Punkte. Das ist richtig spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es richtig geil. So. Ich schwitze auch. Wir reisen weiter nach Dornbirn in den Westen Österreichs in das Stadion Birkenwiese. Und da kommt es also zum Showdown. Dornbirn gegen den GRK. Gibt es die große Meistertellerübergabe im Ländle? Wie viele Tore machen die Rothosen? 3 Tore für, ja, höchstwahrscheinlich Gustavo Balotelli, Hattrick. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Der hat jetzt in den letzten Runden nicht mehr getroffen. Was ist da los, Harald? Nein, du kannst jetzt ja nicht sagen, weil das Mikrofon davor ist. So, 3 Tore für Dornbirn. Was kann der GRK entgegensetzen? 4 oder 5 und sie sind Meister. Und der GRK verliert 3-0. Meister der Admiral Liga 2 Saison 2022-2023 ist der FC Blau-Weiß Linz. Wir sehen in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga ein Linzer Derby, Harald.
Ja, ungefähr so ein Finish erwarte ich dann tatsächlich.
Ja, weil okay, dass der FAC 4:0 gegen den SKN gewinnt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ja, könnte ganz spannend enden diese Saison. Alles natürlich live zu sehen. bei Laola 1 und das war im Grunde der Quotenfokus mit unserem Sportwettpartner Admiral. Wir machen eine kurze Pause und dann bleiben wir beim Thema GRK.
Werbung Ende.
Gut. Vor 16 Jahren endete vorerst die Bundesliga-Ära des GRK. Seit damals ist viel passiert und das wollen wir chronologisch jetzt auch ein bisschen so zusammenfassen mit den historischen Milestones, egal ob es jetzt ein negativ oder positiv war. Und da starten wir mit dem 26. März 2007. Was war damals los in Graz?
Damals wurde mehr oder weniger das Schicksal des GRK besiegelt und zwar nicht auf dem Rasen. Also zu dem Zeitpunkt sind dem GRK ja schon 6 Punkte abgezogen gewesen wegen des Falls Daniel Kimoni, der bei der FIFA geklagt hat, wegen ausstehender Gehaltszahlungen, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Jedenfalls hat dann die Bundesliga dem GRK weitere 22 Punkte abgezogen.
22 Punkte, Alter.
Wegen Insolvenz und Nichterfüllung diverser Lizenzkriterien. Und ja, dann stehst du halt einmal mit einem Minus von 28 Punkten da und da musst du dann eher schon der FC Red Bull Salzburg sein, um noch die Klasse zu halten.
Ja, damals noch beim GRK Slatko Junusovic, der hat in einem Interview erwähnt, jetzt können wir nicht mehr so wie im Herbst in die Spiele reingehen, jetzt wird jeder für sich selbst spielen. Er hat sich dann mit einem Transfer zu Austria Kärnten belohnt. Machen wir weiter mit Punkt 2. Der 20. Mai 2007, das war das letzte Bundesligaspiel des GRK.
Genau, rund 4000 Augenzeugen vor Ort und es war eine 2-3 Niederlage gegen die SV Ried und es waren ja schon eher Zerfallserscheinungen auch im GRK-Kader zu diesem Zeitpunkt.
Niederlage damals im Grunde sekundär, am Ende haben nur die Rieder gejubelt über den Vizemeistertitel, also echt ein komplett anderes Zeitalter damals. Auch interessant in der Startelf der Grazer, der heutige Kapitän Marco Berchtold, also ein Zeitzeuge, der eben 2007 noch Teil dieser Mannschaft war, könnte sich nun in dieser Saison diesen Traum nochmal erfüllen und den Bundesliga-Aufstieg, vielleicht einfach auch die Klammer in seiner Karriere zu setzen, bin ich schon gespannt. Aber auch Rolf Landerl, Martin Ammerhauser und Mario Sonnleitner, auch der damals noch bei den Grazern. Wir reisen einen Monat weiter. 19. Juni 2007, dem GRK wird auf Profi-Ebene zumindest mal der Stecker gezogen.
Genau, da hat auch dann zuletzt das ständig neutrale Schiedsgericht ihnen die Zulassung für die kommende Saison, also die Lizenz, verweigert. Dem Ganzen ist ein ziemliches Hickhack vorausgegangen. Also unter anderem hat das Protestkomitee zweimal entscheiden müssen, weil es beim ersten Mal falsch zusammengesetzt war. Aber mit dem Zeitpunkt war klar, der GRK wird weder in der Bundesliga noch in der zweiten Liga spielen. Hat dann daraufhin wieder Klagsdrohungen gegeben, des GRK. Also der damalige Präsident Stefan Sticher wollte dann ja auch klagen. Am Tag nach dieser Entscheidung des ständig neutralen Schiedsgerichts hat sich der Vizepräsident Walter Messen aber zu Wort gemeldet und hat den Satz gesagt, wir sind ja keine Rechtsanwaltskanzlei, sondern ein Fußballverein. Damit hat sich der GRK dann abgefunden mit dem Aus auf Bundesliga-Ebene.
Ja, und im Grunde waren sie dann ein Regionalligist und knapp 1,5 Monate später hieß es Allerheiligen und Grieskirchen als Gegner. 2 Jahre später, dann hat man sich in der Regionalliga Mitte so ein bisschen eingegroovt. Am 12. Juni 2009, der GRK verpasst den Aufstieg in die zweite Liga, Teil 1. Das war schon eine heftige Ausgangslage. Der GRK ging als Tabellenführer in diesen letzten Spieltag der Regionalliga Mitte. Das allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Und was dann passiert ist, das kann man ja im Grunde jetzt so 14 Jahre später, ist noch immer heftig.
Ja, der GRK hat seine Pflicht getan. Gewinnt 2-1 gegen Blau-Weiß. Nur das ist halt zu wenig, weil Hartberg gleichzeitig gegen SRK Klagenfurt mit 6-0 gewinnt. Und damit um zwei Tore bessere Torverhältnis hat als der GRK. Haben jetzt nicht alle GRK-Fans so geil gefunden.
Ja, Hartberg-Fans waren sie dann nicht mehr. Also waren sie generell, glaube ich, nicht. Aber da ist dann schon auch eine strange Beziehung, glaube ich, zu Hartberg entstanden, die dann im Grunde ja auch noch ein negatives Highlight gefunden hat.
Ja, aber auch da damals schon Platzsturm von rund 200 GRK-Anhängern. Es hat im Vorfeld, dürfte schon ein bisschen rundgegangen sein, mit 150 GRK-Fans, die da waren, und die Blau-Weiß-Fans, 1500 und 1600 Blau-Weiß-Fans. Also dürfte eine ziemlich heiße Partie gewesen sein, mit dann Pfefferspray und Schlagstock-Einsatz und allem, was halt so eigentlich nicht dazu gehört.
Apropos alles, was nicht dazu gehört, knapp 3 Jahre später, dann am 8. Juni 2012, der GRK verpasst Aufstieg in die zweite Liga, Teil 2. Es war im Grunde Payback-Time gegen Haberg, doch es kam dann anders als erhofft aus GRK-Sicht. Die Grazer mussten sich gegen die Oststeirer, also sie mussten generell mal in der Relegation ran, um in die zweite Liga aufzusteigen. Das Hinspiel, kann ich mich noch gut erinnern, knapp 15.000 Zuschauer in Graz, ging 0-0 aus, im Grunde noch alles in Ordnung, aber dann kam es zu diesem Rückspiel, wo es sogar ein Public Viewing damals in Weinzödel gegeben hat. Mhm. Also da war die Euphorie so riesengroß, man war so nah dran wieder am Profi-Level, und dann geht man mit 0-3 unter in der Oststeiermark.
Ja. Es war dann relativ bald klar, dass das nichts wird, und auch da in der 76. Minute Platzsturm von einigen GRK-Anhängern, und die Polizei hat es nicht mehr wirklich in den Griff bekommen, und der Schiedsrichter Markus Hameter hat das Spiel dann tatsächlich abgebrochen vorzeitig.
Und der Frust darüber war auch beim Verein selbst sehr groß, wenn man sich die Meldung danach auf der Homepage angesehen hat.
Genau, auf der GRK-Homepage, und das ist tatsächlich erstaunlich, ist dann gestanden: GRK verliert Spiel, Aufstieg und Gesicht. Heute haben wir es sportlich verbockt, vor allem aber haben wir nichts im Profifußball verloren, solange wir solches Gesindel im Schlepptau haben.
Das ist schon eine heftige Aussage. Mhm. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, dich schon zu jener Zeit die Fans im Grunde in diese Situation überhaupt gebracht haben. Also gerade wenn du so nach so einem Zwangsabstieg und die Fans einfach trotzdem im Rücken sind und dich im Grunde von Erfolg zu Erfolg vorfeiern, dann ist das schon eine heftige Aussage. Aber im Grunde hatte dann ein paar Monate später der GRK auch generell nichts mehr am Fußballplatz verloren gehabt.
Ja, das ist dann der 27. Oktober 2012 war das letzte Spiel
des GRK. Und da wurde dem GRK wirklich der Stecker gezogen. Also da war Ende Gelände.
Genau. Also sie haben das letzte Spiel des GRK in der Regionalliga Mitte gegen den LASK.
Damals auch Regionalliga.
Wer halt so spielt, ne?
Ja.
2-6 Niederlage, die dann nachher sowieso annulliert wurde, weil am 31. Oktober der Verein liquidiert wurde. Also damit war die Fußballsektion des GRK tot. Nicht mehr vorhanden. Nicht mehr existent.
Aber aus. Aus, aber es kam zur Auferstehung des GRC damals. Also man hat wirklich dann den Neustart gewagt in der ersten Klasse Mitte A, als GRC, nicht GRK. Knapp 8 Monate später hat man dann wirklich da auch natürlich auch ganz viel Vereinsliebe dazu geführt, dass es wieder einen Fußballverein gegeben hat.
Richtig, in der untersten Spielklasse begonnen. 17. August 2013 das erste Spiel des neu gegründeten GRC gegen Judendorf.
Es sind gleich mal 1000 Zuschauer nämlich gekommen. Also es war, glaube ich, in diesen Jahren danach auch für jeden Dorfverein oder jeden Verein, der da unterklassig unterwegs war, das Spiel des Jahres. Also ich glaube, so kann man das schon auch sagen. Also da hat sich der Vereinskassier immer schon sehr gefreut auf diese Partien. Da hat es sicher mächtige Einnahmen gegeben. Damaliger Trainer des GRK, Gernot Plasnecker. Mhm. Kurios für dich, Trainer auf der Gegenseite von Judendorf, Roland Kollmann.
Der Roland Kollmann?
Nein, nicht der Roland Kollmann, sondern er hat einfach nur Roland Kollmann geheißen. Aber das finde ich schon geil. Das ist ja eine witzige Gegebenheit damals gewesen. Ja. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Dann, also jetzt haben wir dieses Tief endlich überwunden. Der GRC startet neu und wandert im Grunde von Sieg zu Sieg. Und am 14. März 2014 bekommt man dann auch das K wieder zurück.
Genau, da ist der Fußballverein GRC dann wieder in den Stammverein GRK eingegliedert worden. Also der GRK hatte dann wieder eine Fußballsektion, einstimmig natürlich bei einer Generalversammlung beschlossen worden. Und es war wieder so wie davor,
aber
vereinsrechtlich
zumindest. GRK Fußball, also der Verein hieß dann nicht GRK Fußball, sondern wurde offiziell als Grazer Athletik Sportclub 1902 geführt.
Genau, weil GRK Fußball ja vereinspolizeilich gesperrt war, genau, nach der Liquidierung.
So, und dann ist man Jahr für Jahr aufgestiegen. Das war wirklich bemerkenswert, was man da auch im österreichischen Unterhaus dann abgeliefert hat. Und am 7. Juni 2018 war es dann soweit, der GRK ist wieder zurück im Profifußball. Das, was 2009 und 2012 nicht geklappt hat, ist eben in dieser Regionalliga-Mittelsaison 2017-2018 über die Bühne gegangen. Der GRK wird Meister aller Klassen und marschiert eben bis in die zweite Liga durch. Was für eine märchenhafte Geschichte.
Großartige Geschichte, wie Phönix aus der Asche auferstanden. Und also da so durchmarschieren ist schon auch tatsächlich aller Ehren wert. Mhm. Jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht hat dieser Durchmarsch auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an die Performance in der zweiten Liga dann geweckt, weil ja, da war dann jetzt vorerst einmal zumindest ein bisschen...
Ja, man, wenn du dich zurückerinnern kannst, die ersten Wochen.
Pause angesagt.
Ja, man, die ersten Wochen war man ja schon noch auf dieser Erfolgswelle und ich glaube, da sind dann eben falsche Hoffnungen geschürt worden bei den GRK-Fans, die sich dann gedacht haben, hey, das geht ja einfach jetzt so weiter, wir spielen in der übernächsten Saison in der Bundesliga oder so. Und das war dann eben nicht so. Also die zweite
Wenn es so weitergegangen wäre, wäre sich's ausgegangen, dass sie vielleicht Super League Gründungsmitglied gewesen wären.
Wäre Fahrradkette, um Lothar Matthäus zu zitieren, hat eben nicht funktioniert. Und für alle, die jetzt da auch gut zugehört haben, im Grunde waren das jetzt nur 9 Punkte. Der 10. Punkt, der könnte eben am 4. Juni 2023 folgen. Der GRK steigt in die Bundesliga auf. Das große Fragezeichen, aber in ein paar Wochen, beziehungsweise nächste Woche, wissen wir es.
Richtig. Soll ich jetzt fragen? Was glaubst du?
Einfach mal jetzt mal dich anschauen und schauen, wie lange du wartest, bis ich wieder weiterrede. Aber nein, war wirklich ein schon jetzt egal, wie diese Saison ausgeht. Also was man da in den letzten Jahren als Verein, als GRK einfach auch abgeliefert hat. Ähnliches gilt ja auch für Blau-Weiß, die ja auch eine tragische Geschichte im Grunde hinter sich haben. Und ich finde, das macht den Fußball eben auch so besonders. Diese Geschichten, wo ganz viel Liebe zum Verein, wo ganz viele Fans im Grunde auch mitwirken, um einen neuen Verein nochmal so aufzubauen. Und das darf man eben nicht vergessen, wie dieser Verein sich dann nochmal neu hat gründen müssen. Und da geht mir als Fußballromantiker eben auch das Herz auf.
Ja, auch so Geschichten, wie sie in Weinzödel die Tribüne selbst errichtet haben. Also ich glaube, da waren 4 bezahlte Arbeiter dabei und den Rest haben halt diverse Fans mitgeholfen, diese Tribüne zu betonieren etc. Also ja, wie du sagst, also da ist schon viel Liebe für den Verein da und ja, so gehört sich's auch.
Und wer weiß, vielleicht gibt's eben dann in der 30. Runde in Dornbirn den krönenden Abschluss. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zum Abstiegskampf.
Jetzt los. Ich soll jetzt nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la... Ja. Spanisch.
Aber wenn ich mal bereit bin, oder?
Eieiei, wir gehen nochmal.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei Laola 1.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz Episode 72. Einmal Hölle und zurück. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wer muss zurück in die Hölle, in das österreichische Fußballunterhaus, Harald? Der Abstiegskampf, er ist ähnlich spannend wie der Titelkampf. Oder sogar noch
brutal. Spannend. Noch brutaler, ja, als der Titelkampf. Also, wenn du mit 30 Punkten nach 28 Spielen da vom Abstiegsrang stehst, tut das schon weh.
Das ist schon heftig. 6 Vereine getrennt durch 4 Punkte. Wir nehmen jetzt einfach mal Liefering und Kapfenberg raus, denn auch hier wird es wieder eine kleine Spielerei unsererseits geben, denn wir haben wieder den Würfel im Einsatz. Wie gesagt, 6 Vereine sind noch im Rennen um den Klassenerhalt und beziehungsweise gegen den Abstieg und wir haben einem jeden Verein eine Zahl gegeben. Mhm. Die Admira 1, Dornbirn 2, Sturm 2-3, haha, Rapid 2-4 und Vorwärts 5 und Young Violets 6, also chronologisch der Tabellensituation angepasst. Und da werden wir jetzt dann einfach würfeln, wer schlussendlich absteigen wird. Mhm. Also wir gehen es jetzt ja durch. Wer wird 14. Wer steigt also, du darfst würfeln. Wer steigt ab? Es ist die Admira.
Die Admira auf Rang 14
landet auf Platz 14 und steigt damit ab.
Höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich werden sie also absteigen.
Man muss noch schauen, wie Bregenz und die LASK Amateure und so weiter tun. Aber wir gehen jetzt einfach mal von drei Absteigern aus, die auf den Rängen 14, 15 und 16 landen. So, die Admira ist weg. Entschuldigung. Die Admira ist weg.
Okay, die Admira ist weg.
Wen erwischst du noch?
Dornbirn, Sturm, Rapid 4, sage ich jetzt. Rapid, Steyr oder die Young Violets. Tu es einfach. Es steigt ab. Rapid 2. Also Admira und Rapid 2 werden in dieser Saison absteigen. Das Würfel-Orakel hat entschieden. Und Harald, einmal darfst du noch würfeln.
Noch ein letzter Absteiger.
Ja, du darfst nicht die 1 und die 4 würfeln. Das haben wir eigentlich gar nicht bedacht.
Aber nein, ich gebe mir Mühe. Witz, glaubst du noch, wer ist im Osten?
Ich glaube, die Würfel 6. Ich glaube, es wird die Young Violets treffen.
Bist du soweit?
Ja, komm, tu es. 3. Sturm steigt ab. Sturm steigt ab. Also wir haben die Absteiger Admira, Sturm 2 und
Rapid 2. Das heißt, es können auch die LASK-Amateure problemlos aufsteigen, so sie das dürfen.
Ja, das stimmt. Ja. Und Dornbirn,
aber
Steyr und die Young Violets bleiben.
Gratulation an die Young Violets und Steyr, die sich dann noch retten.
Da haben sie sich tapfer geschlagen, jetzt auch wirklich in diesen letzten zwei Runden. Nein, aber jetzt auch ganz ernst, wenn du schon darüber sprichst, brauchen die Young Violets überhaupt noch Liga 2? Sie haben ja jetzt bald einen Stripfing.
Ja. Oder möglicherweise. Also es wird ziemlich sicher zu dieser Kooperation mit Stripfing kommen. Es wird ziemlich sicher so sein, dass Stripfing dann in der Generali Arena in der Admiral 2. Liga spielt, weil die brauchen ja sowieso ein Ausweichstadion. Jetzt ist einmal der FAC angegeben, aber sowas lässt sich ja regeln normalerweise. Und ich glaube, dass bei der Austria niemand jetzt wirklich traurig wäre, wenn es die Young Violets erwischen würde, weil ja eben diese Option Stripfing, nach der es ja zwischenzeitlich nicht ausgesehen hat, bis das ständige neutrale Schiedsgericht das dann doch etwas überraschend anders bewertet hat als das Bundesliga-Protestkomitee.
Für alle, glaube ich, überraschend.
Ja. Das heißt, die Idee, die Austria dann hätte, wäre in der Regionalliga mit einer, sagen wir mal, U19 zu spielen, als Young Violets aus der Wien. Und dann so die, weiß nicht, 4, 5, 6 hoffnungsvollsten Talente als Kooperationsspieler beim SV Stripfing zu melden. Das heißt, die hätten dann die Plattform Admiral 2. Liga, könnten gleichzeitig jederzeit dann wieder zurückgeholt werden und dort zum Beispiel bei den Profis aushelfen. Also für mich ein ganz klassischer Kandidat wäre zum Beispiel Lukas Bazurek, wo du sagst, okay, den kannst du eigentlich nicht Regionalliga spielen lassen. Bei den Profis könnte es noch eng werden, dass er regelmäßig zu Einsätzen kommt. Also meldest du ihn als Kooperationsspieler in Stripfing. Da hat er eine gute Bühne und sollte doch bei den Profis nur der Mann sein, kann er immer noch zurückbeordert werden.
Ja, aber braucht man dann den Klassenerhalt überhaupt? Beziehungsweise, immer so deppert es auch klingt.
Nein, braucht man nicht.
Wollen die Young Violets in Liga 2 bleiben? Denn ganz ehrlich, du brauchst jetzt keinen Kooperationsverein, wenn du eh einen Verein in der zweiten Liga hast.
Richtig. Und es ist noch dazu günstiger, in der Regionalliga zu spielen, als in der Admiral 2. Liga.
Ja.
Und die Austria hat finanzielle Probleme.
Was? Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt mir neu, aber irgendwie komisch, oder? Also was machen wir jetzt aus dieser Situation? Also sehen wir dann in der Schlussrunde bei jedem Tor des Gegners irgendwie jubelnde Austria-Funktionäre?
Nein, gar nicht. Und ich meine, ich habe jetzt bei den letzten Spielen jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sich da jetzt irgendwer am Feld der Young Violets nicht alle Mühe geben würde, um die Klasse sportlich zu halten.
Also, da bin ich mir auch sicher, dass Harald Sucher da gerade, also der will nicht so gehen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da wird jetzt alles in die Waagschale liegen, dass der Klassenhalt noch geschafft
wird. Also ich mache mir da jetzt keine Sorgen, was irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder irgendwas anginge, ja. Also,
und wenn sie den Klassenhalt schaffen, dann wird einfach Stripfing konstant stabil geghostet. Oder dann ist ja, werden einfach die Nummern von Kirisitz und Co. einfach geblockt.
Ja. Schauen wir mal, was dann passiert.
Apropos, Austria, wir haben ja noch ein Trikot zu verlosen. Wir wissen noch immer nicht, wie wir das machen. Vielleicht, also hier, dieses Trikot.
Ohne Gasbaum.
Der letzten Saison. Das ist nämlich von der letzten Saison, denn mittlerweile spielt ja nämlich folgender Spieler mittlerweile nicht mehr bei den Young Violets, sondern bei Vorwärts Steyr.
Mhm.
Aber trotzdem, wunderschönes Trikot für mich nach wie vor. Ich glaube, das war bei mir in der Vorsaison auch unter den Top 3 der schönsten Liga 2 Trikots.
Ja, Trikot-Ranking, ja. Ich erinnere mich wieder, aber keine Ahnung, was ich... Ja.
Also das ist nämlich, was machen wir draus? Welchen Namen könnte der SV Stripfing mit Austria-Touch bekommen?
Ja,
also ich gut. Die Austria-Amateure haben im Grunde ja auch nach dem Zweitliga-Aufstieg sich umbenannt in Young Violets Austria Wien.
Also sagen, könnte sich Stripfing auch umbenennen in scinterwetten.com.
Ja, zum Beispiel so, aber eben auch unter, was weiß ich, ich will jetzt ja gar nichts vorgeben, weil dann gebe ich natürlich einen Top-Content.
A little less younger Violets.
Ja, oder irgendwas Violettes eben rein. Also irgendwas muss da schon gemacht werden, oder?
Ja.
Ja, also, lasst eure Kreativität freien Lauf und Hashtag Zwara-Konferenz auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter natürlich, auf Facebook, überall könnt ihr posten eure Ideen und womöglich gehört euch dann auch künftig dieses Trikot der Young Violets Austria Wien. So, sportlich noch ein bisschen der Blick auf das Restprogramm der ganzen Zweitligisten, die sich da noch unten befinden. Für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn man so schaut, die Admira trifft jetzt ja noch auf die Young Violets und Steyr. Auch wenn wir sie weggewürfelt haben, ich glaube, die Admira fixiert schon am Freitag so ein bisschen auch den Klassenerhalt. Bei Dornbirn könnte es noch happig werden und das haben wir so ein bisschen auch übersehen. Die sind etwas überraschender unten reingerutscht. Die befinden sich einfach in einem Formtief.
Ja, die haben einen Ast und den sollten wir jetzt gerade eher nicht haben.
Ja.
Nur
ein Punkt in den letzten 5 Spielen.
In Horn und daheim den GRK, wo es, schauen wir mal, was die nächste Runde bringt, aber wahrscheinlich für den GRK schon um alles geht, nicht übermäßig angenehm.
Und das korreliert auch mit der Torflaute von Gustavo Balotelli. Seit Gustavo Balotelli nicht mehr trifft, holt der FC Dornbirn keinen Sieg mehr. Also vielleicht gibt es da nochmal eine Leistungsexplosion von Balotelli in Runde 29 und 30. Ansonsten Steyr zu Hause gegen die Vienna und dann auswärts gegen die Admira. Ich gehe davon aus, Admira fixiert am Freitag den Klassenhalt, dann gehen sie auch nicht mehr so hart ins Gericht in Runde 30, weil sie natürlich den Klassenhalt auch feiern werden und der Steyr nach oben bleibt.
Ja, halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich. Rapid 2 haben wir eh schon besprochen.
Ja.
Blau-Weiß und SKN, ich meine, vielleicht geht es für den SKN in der letzten Runde um nichts mehr, aber ich sehe für Rapid 2...
Die haben halt jetzt wirklich in den letzten 3 Runden GRK, Blau-Weiß und den SKN, also beschissener heißt das im Grunde nicht erwischen können. Und wird hart. Aber auch, also generell auch das Restprogramm von Sturm, also Liefering wird sich da jetzt auch nicht das Opfer hergeben, sondern die werden gut dagegenhalten und dann eben auswärts in Linz muss im Grunde höchstwahrscheinlich auch jetzt diesen Freitag die Punkte holen. Ja.
Vor allem Liefering ist 4 Punkte vorm Abstieg, sagen.
Aber ich bleibe dabei.
Ja, Liefering. Also wenn ich mir das alles so anschaue und deswegen ist meine Prediction, ich wage noch eine, es wird wahrscheinlich eh wieder irgendwas werden. Aber ich sage einmal, es würde mich nicht überraschen, wenn es alle 3 Amateure-Teams erwischen wird.
Mhm. Ja,
letztendlich.
Es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Patrick, wie lange sind wir denn schon?
Knapper Stunde.
Ah, wir haben noch tausende User-Fragen. Was machen wir jetzt damit?
Na schnell, geht schon.
Ja, dann gehen wir es mal durch. Hans-Peter Schicker, wann kommt das KSV-Special? ja, ist sich eben jetzt aufgrund der ganzen Tabellenkonstellation jetzt ja noch nicht ausgegangen, da wirklich ein Special mit Kapfenberg Themenschwerpunkt zu machen. Aber das wird noch kommen, vor allem Abdullah Ibrakovic allmächtig. Also diese Jahrestabelle, schaut euch das an. Dann der, ich muss ein bisschen aussortieren, Timo. Bleiben wir halt kurz noch beim KSV. Der Lauf in der Rückrunde vom KSV hätte ja so sicher im Winter niemand vorausgesagt. Vom abgeschlagenen letzten Platz ins Tabellenmittelfeld. Wie viel Anteil am Erfolgslauf der Falken haben die Wintertransfers und speziell der Rückkehrer im Tor Christopher Giuliani? Das würde ich nämlich wirklich gerne hervorheben, denn der hat, glaube ich, wirklich auch der Defensive einfach lautstark der ist einfach der Chef da hinten. Das ist einfach ein Goalie, der eben auch seine Vorderleute gut im Griff hat, und ich gehe davon aus, ich habe auch im Vorfeld der Partie mit Marco Mitterböck darüber gesprochen und der hat auch erwähnt, dass das schon auch ein wichtiger Transfer war im Winter, dass man den zurückgeholt hat. Mhm. Daumen, die Frage von Daumen, was würde es für Blau-Weiß bedeuten, in der Liga 2 zu bleiben und nach so einer Saison, und machen Sie es noch, den Aufstieg?
Was es für Blau-Weiß bedeuten würde, wenn Sie in Liga 2 bleiben müssten, sehe ich tatsächlich, wäre schon ein sehr, sehr herber Rückschlag für Blau-Weiß, zumal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der GRK aufsteigt, dann hast du nächstes Jahr einen SKN, der dann schon mit aller Macht rauf will und mit Wolfsburger VW-Geld wahrscheinlich dann schon noch einmal um ein Eck anders aufgestellt ist als in der Saison. Gleichzeitig hast du ein neues Stadion, dessen Betriebskosten relativ hoch sein werden, im Vergleich zu dem, was jetzt aktuell der Fall ist, dann stehst du schon auch finanziell ein bisschen unter Druck. Also ich glaube, im neuen Stadion zwei Saisonen dann unter Umständen in der zweiten Liga spielen zu müssen, könnte schon schwierig sein.
Ich gebe jetzt gar keine Antwort, denn wir haben keine Zeit mehr. Mo Campana SZN hat die Frage gestellt, hinsichtlich auf nächste Saison, welches Spiel wird das attraktivste? Gehen wir jetzt mal davon aus, Stand jetzt.
Leoben KSV.
Ja, hätte ich nämlich auch gesagt, ja. Leoben KSV oder Blau-Weiß gegen SV Ried. Okay. Also Oberösterreich, Derby, das ist schon geil. Also es war schon in den Jahren davor immer...
Blau-Weiß gegen LASK-Amateure? Also Stand jetzt.
Okay. Stand jetzt, ja.
Also Bregenz-Dornbirn?
Ja, Bregenz-Dornbirn auch. Bregenz-Dornbirn, TSV Leoben gegen Kapfenberg und Blau-Weiß gegen Ried. So, zwei Fragen noch. Snorreli, wird der GRK schon am Freitag Meister?
Sag was. Ich gebe keine Predictions
ab. Also, du gibst keine Predictions
ab? Die Schnecken und der Würfel sagen nein.
Okay, und inwieweit interessieren denn Bundesligamannschaften ihre Zwarer in der momentanen Phase der Meisterschaft überhaupt? Für Rapid und der Austria geht es auch in der Bundesliga noch um alles. Der SK Sturm ist durch und könnte schon der Zwarer helfen. Stimmt ja eigentlich. Die könnten jetzt die ganze Mannschaft eigentlich nach Gleisdorf schicken.
Ja. Schauen wir mal.
Ja, könnte noch bitter werden in den letzten zwei Runden für die Gegner von Sturm 2. Und abschließend die Frage von Philipp Marx. Wer wird der Aufstiegsheld? Michi Lindl, Ronny Waldo oder Luis Hartwig?
Keiner der drei, das wäre zu aufgelegt. Das Aufstiegsheld wird dann irgendeiner, der sonst nie ein Tor schießt. Oder selten.
Also, es ist jetzt keiner, der nie ein Tor schießt, aber ich glaube... Also immer wenn ich solche Predictions mache,
Ich sag David Beham
wird den GRK zum Titel schießen. Also ich glaube, dass er derjenige ist, der dann am Ende die Klammer zumacht und den GRK in die Bundesliga schießt.
Mhm. Schöne Vorhersage. Ich erinnere dich dran.
Ja, nee, sehr gut. So, aber jetzt sind wir durch. Wir müssen jetzt endlich aufhören. Zwarer Konferenz Episode 72, einmal Hölle und zurück. Wir sagen danke fürs Zusehen und natürlich jetzt am Wochenende, am Freitag besser gesagt, alle Spiele live bei LOL 1. Harald, ich danke dir für deine Expertise. War wieder wunderschön
danke,
mit dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, die zweite Liga zu sprechen. Und zum Abschluss gibt es eigentlich nur noch eines zu sagen. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte? Ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei LOL 1.